Wir lesen ja derzeit auch von einer Schiffsreise von Israel nach Italien, wo der Apostel Paulus hingeschickt worden ist. Und auch eine Reise ist bestückt mit geistlichen Erfahrungen, so wie wir es von den Geschwistern Schäfer hörten. Nicht nur der Zielort ist wichtig, sondern was der Herr unterdessen alles tut. Und das hörten wir auch hier, wie er Bewahrung und Begegnung geschenkt hat, dass das Auto, dieser Bus überhaupt ans Ziel gelangen konnte. Und so auch eine Schiffsreise. Sie predigt in mannigfaltiger Weise, dass Gott der Herr ist. Wir hatten gelesen, dass nach dem Ablegen des Schiffes, Umsteigen auf ein anderes Schiff, sie nun dort an Kreta vorbeifuhren, beziehungsweise wurde gesagt, es wäre gut, dort zu überwintern. Aber der Schiffsherr hörte nicht darauf, beziehungsweise auch der Hauptmann, er glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr, man solle weiterfahren. Und augenscheinlich tat sich ja auch etwas, dass ein Südwind aufkam und man hätte eventuell dort am anderen Ende von Kreta anlegen können. Aber was nicht gewusst wurde, dass plötzlich ein Sturm von der Inselseite her von Nordost losging und das Schiff ganz von der Insel weggetrieben worden ist. Und so bewegten sie sich in diesem Sturm. Paulus hatte ja gesagt, man sollte lieber bei den Kreta bleiben, das hat er durch den Geist Gottes sagen können, aber die Menschen auf dem Schiff, die Verantwortung trugen, hörten nicht darauf. So fingen sie ja an, verschiedene Dinge aus dem Schiff zu werfen, damit es leichter wird und nicht hinuntergedrückt wird in die tiefe See. Erst die Ladung, dann das Schiffsgerät. Und nun geht es in Vers 21 weiter, nachdem am Ende von Vers 20 steht, sie waren so gebeutelt schon von dieser Schiffsreise, dass sie kaum noch Hoffnung auf Rettung hatten. Und als man lange nichts gegessen hatte, trat Paulus mitten unter sie und sprach, liebe Männer, man hätte auf mich hören sollen und nicht von Kreta aufbrechen, dann wäre uns Leid und Schaden erspart geblieben. Doch nun ermahne ich euch, seid unverzagt, denn keiner von euch wird umkommen, nur das Schiff. Denn diese Nacht trat zu mir der Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene. Und er sprach, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden. Und siehe, Gott hat dir geschenkt alle, die mit dir fahren. Darum, liebe Männer, seid unverzagt, denn ich glaube Gott. Es wird so geschehen, wie mir gesagt ist. Wir werden aber auf eine Insel auflaufen. Als aber die 14. Nacht kam und wir in der Adria trieben, wähnten die Schiffsleute um Mitternacht, sie kämen an ein Land. Und sie warfen das Senkblei aus und fanden es 20 Faden tief. Und ein wenig weiter loteten sie abermals und fanden es 15 Faden tief. Da fürchteten sie, wir würden auf Klippen geraten und warfen hinten vom Schiff 4 Anker aus und wünschten, dass es Tag würde. Als aber die Schiffsleute vom Schiff zu fliehen suchten und das Beiboot ins Meer herabließen und vorgaben, sie wollten auch vorne die Anker herunterlassen, sprach Paulus zu dem Hauptmann und zu den Soldaten, wenn diese nicht auf dem Schiff bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden. Da hieben die Soldaten die Taue ab und ließen das Beiboot ins Meer fallen. Und als es anfing, hell zu werden, ermahnte Paulus sie alle, Nahrung zu sich zu nehmen und sprach, es ist heute der 14. Tag, dass ihr wartet und ohne Nahrung geblieben seid und nichts zu euch genommen habt. Darum ermahne ich euch, etwas zu essen, denn das dient zu eurer Rettung. Es wird keinem von euch ein Haar vom Haupt fallen. Und als er das gesagt hatte, nahm er Brot, dankte Gott vor ihnen allen und brach's und fing an zu essen. Da wurden sie alle guten Mutes und nahmen auch Nahrung zu sich. Wir waren aber alle zusammen im Schiff, 276. Und nachdem sie satt geworden waren, erleichterten sie das Schiff und warfen das Getreide in das Meer. Als es aber Tag wurde, kannten sie das Land nicht. Eine Bucht aber wurden sie gewahr, die hatte ein flaches Ufer. Dahin wollten sie das Schiff treiben lassen, wenn es möglich wäre. Und sie hieben die Anker ab und ließen sie im Meer, banden die Steuerruder los und richteten das Segel nach dem Wind und hielten auf das Ufer zu. Und als sie auf eine Sandbank gerieten, ließen sie das Schiff auflaufen, und das Vorderschiff bohrte sich ein und saß fest, aber das Hinterschiff zerbrach unter der Gewalt der Wellen. Die Soldaten aber hatten vor, die Gefangenen zu töten, damit niemand fortschwimmen und entfliehen könne. Aber der Hauptmann wollte Paulus am Leben erhalten und wehrte ihrem Vorhaben und ließ die, die schwimmen konnten, als erste ins Meer springen und sich ans Land retten. Die anderen aber, einige auf Brettern, einige auf dem, was noch vom Schiff da war. Und so geschah es, dass sie alle gerettet ans Land kamen. Die Kraft der Gnade Gottes rettet vom Tod, so können wir sagen. Es war die letzte Reise des Apostel Paulus. Er sollte ja noch nach Rom gehen. Und wir können sagen, die letzte Reise auch im Leben der Kinder Gottes ist am meisten angefochten. Wenn es jetzt ans Sterben geht, ans Abscheiden, dann wird nochmal so ein Generalangriff gestartet. Wir können das zum Beispiel auch im Alten Testament lesen bei diesem gesegneten König Hiskia. Ich will das einfach nur mal so zitieren. Hiskia war ein König nach dem Herzen Gottes. Er tat den Götzendienst aus dem Lande. Er gefiel dem Herrn. Er arbeitete im Sinne des lebendigen Gottes. Aber dann kam eine Stunde, wo ihm gesagt worden ist, bestelle dein Haus, du wirst sterben. Und was tat er dann? Er weinte, er drehte sich zur Wand und weinte und betete. Er war verzagt. So ein letzter Angriff auf seine Person. Er hätte eigentlich auch sagen können, oder vielleicht in Ruhe sein können, ich habe meinem Gott gedient. Und wenn er sagt, jetzt ist die Zeit gekommen, dann ist das gut. Dann wird ein anderer das weitermachen. Aber es sind die letzten Wege, die besonders vom Widersacher angefochten werden, um Gott nicht die Ehre zu geben. Warum machst du das? Und wir lesen ja dann, dass dieses weinerliche Gebet Gott erhört hat und legte ihm dann doch noch 15 Jahre hinzu. Aber ich bin davon überzeugt, dass auch diese 15 Jahre, obwohl er einiges tat, was er nicht hätte tun sollen, eine Zeit der Zubereitung ist für die letzte Station. Der Widersacher wollte unbedingt verhindern, dass der Apostel Paulus nach Rom kommt. Es war damals die größte weltliche Macht, Italien, Rom, der Kaiser, der sich ja auch erhob über die höchste Macht, den lebendigen Gott, dem sie nicht die Ehre geben wollten, und den gesandten Sohn, den Erlöser, kreuzigen ließen. Auch die Römer waren ja sonderlich daran beteiligt. Also, die letzte Reise ist meistens mit den größten Anfechtungen verbunden. Nachdem also die Schiffsmannschaft und die römischen Soldaten mit ihrem Können am Ende waren, mit ihrem Denken und Handeln, da wurden sie plötzlich willig, auf das zu hören, was Paulus durch den Heiligen Geist sagte. Allein schon das ist ja eine geistliche Lehre für uns, die wir daraus ziehen können, dass wir meistens erst auf Gottes Stimme kindlich hören, wenn wir nicht mehr weiter können. Vorher setzen wir immer noch unseren Verstand gerne ein, unsere Vernunft, setzen diese sogar höher als den kindlichen Glauben an die Verheißungen Gottes. Wir stützen uns nicht allein auf die Aussagen, weil auch der Widersacher uns suggeriert, damals war's. Was du dort liest, das wurde damals geschrieben. Das ist nicht für dich heute. Verlass dich auf das, was du verstehst. Und nicht nur hier sehen wir dieses Zeugnis, dass siehe, die Leute am Ende waren und nun plötzlich mal ihre Ohren und Herzen auftaten für die Rede Gottes durch Paulus, sondern zu jeder Zeit waren diese Anfechtungen im Raum, im Land, in den Herzen. Paulus sagte, liebe Männer, man sollte auf mich gehört haben. Er wollte ja nicht sagen, auf mich als Person, sondern ich bin ein Diener Gottes, ich bin unterwegs im Auftrag des lebendigen Gottes und wenn ich da was gesagt habe, dann war das eine Stimme, die von Gott kam. Man sollte auf mich gehört haben und nicht von Kreta aufgebrochen sein. Nicht? Er hatte sie ja gewarnt, er sagte, wir sollten hier überwintern. Trotz dieser zurechtweisenden Worte, die er jetzt nun mal wieder auf den Leuchter stellte, blieb der Apostel immer in der Liebe Jesu, denn er diente ihm. Und wer Gott in Jesus dient, bleibt in der Liebe, weil Gott Liebe ist. Und ihm zu dienen heißt, in seiner Liebe ihm zu dienen und dem Nächsten. Wer nicht in der Liebe bleibt, der dient als Mensch den Menschen. Und darum sagte auch einmal der Apostel Paulus, wenn ich Menschen noch gefällig wäre, wäre ich Christi Knecht nicht. Das ist eine andere Form des Dienstes, wenn ich Gott diene, als wenn ich als Mensch nur Menschen diene. Da entsteht oftmals eine Willkür dem Nächsten gegenüber, die ihn bedrängt. Es muss in der Liebe geschehen. Einige Punkte. Diese Aussage, die also Paulus machte, ist ja auch ein Bild dafür, dass der Mensch oft erst dann bereit ist, auf Gottes Stimme zu hören, wenn sein Vermögen erschöpft ist. So sprach der Herr zum Beispiel durch den Propheten Jesaja schon im ersten Kapitel zu dem Volke Israel, das ja immer noch irgendetwas Machbares in ihrem Leben und Dasein fanden. Und dann sagt der Herr hier, wehe dem sündigen Volk, dem Volk mit Schuld beladen, dem boshaften Geschlecht, dem verderbten Kindern, die den Herrn verlassen, den Heiligen Israels lästern, die abgefallen sind. Wohin soll man euch noch schlagen, die ihr doch weiter im Abfall verharrt? Das ganze Haupt ist krank, das ganze Herz ist matt. Von der Fußsohle bis zum Haupt ist nichts Gesundes an euch, sondern Beulen, Striemen, frische Wunden, die nicht gereinigt, noch verbunden, noch mit Öl gelindert sind. Euer Land, so geht's dann weiter, ist verwüstet, die Städte verwüstet und immer noch seid ihr nicht bereit, euch unterzuordnen unter das Wort Gottes. Ähnlich wie diese Leute hier auf dem Schiff. Paulus sagte, lasst uns hier sein und sie wussten, dass er ja um des Glaubens willen angeklagt war, nicht weil er was verbrochen hatte. Aber sie probierten erst mal selbst, ob sie doch noch weiter kämen. Und so ist es hier auch bei dem Volke Israel gewesen. Sie versuchten immer wieder, eigene Kräfte in den Vordergrund zu stellen. So auch nochmal im 57. Kapitel vom Propheten Jesaja, Vers 10, wo Ähnliches gesagt wird, da heißt es dann in Vers 10, ja, du hast dich abgemüht mit der Menge deiner Wege und du sprachst nicht, das lasse ich, sondern du fandest ja noch Leben in deinen Gliedern, so wurdest du dessen nicht müde, immer weiterzumachen, wie du es denkst, so wird es hier gesagt, immer weiterzumachen. Aber es kommt dann irgendwann, und da sind wir ja auch dem Herrn dankbar, doch mal eine Situation, wo wir merken, jetzt geht's nicht mehr. Jetzt muss ich doch endlich mal auf Gottes Wort hören. Und Gott ist ja gnädig und barmherzig. Er sagt dann nicht, naja, du hast vorher nicht darauf gehört, jetzt rede ich nicht mehr mit dir, sondern er richtet wieder den Menschen auf, der zu ihm kommt. Selbst wenn er viel Schaden leiden musste, materiellen Schaden, so wie auch während der Schifffahrt, das Schiff ging kaputt, viel materiellen Schaden, so führte doch Gott letztlich die Menschen, weil sie nun auf das Wort hörten, was Gott durch den Apostel Paulus sagte, ans rettende Ufer. Denn auch hier im Propheten Jesaja, ich ergänze nochmal, in Kapitel 57 spricht der hohe und erhabene Herr im Vers 15, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist, ich wohne in der Höhe und im Heiligtum bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Erst werden sie dann mal zerschlagen und gedemütigt, dann sind sie bereit, sich auch erquicken zu lassen, aber Gott will dann diese Erquickung geben. Denn ich will nicht immer da hadern und nicht ewiglich zürnen, sonst würde ihr Geist vor mir verschmachten und der Lebensodem, den ich geschaffen habe, die würden ja alle kaputt gehen, wenn ich mich nicht erbarme, schlussendlich. Aber leider kann ich mich ihrer erst erbarmen, wenn sie mal zerschlagen sind. Ich war zornig über die Sünde ihrer Habgier und schlug sie, verbarg mich und zürnte, aber sie gingen treulos die Wege ihres Herzens. Ihre Wege habe ich gesehen, aber ich will sie jetzt heilen und sie leiten und ihnen wieder Trost geben. Und denen, die da Leid tragen, will ich Frucht der Lippen schaffen. Das ist Gott. Auch während dieser Schiffsreise, das ist Gott. Er hat das ja alles gesehen, hat das alles gehört, was die Leute so erzählt haben, ihre Eigenmächtigkeiten, die sie durchsetzen wollten und woran sie gescheitert sind. Das ist Gott. Und in Jesus Christus bezeugt er, ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben. Das will ich, ja, bei all dem, was der Mensch doch schlecht gedacht und getan hat. Ein zweites, Trost in Leiden. Alle auf dem Schiff sollten nun den Zuspruch des Trostes Gottes erfahren. Alle, nicht nur Paulus, sondern auch die Soldaten und die Schiffsmannschaft. Und dann sagte er, ich weiß, nur das Schiff kommt um, aber die Menschen sollen alle gerettet werden. Natürlich konnte das keiner zunächst nachvollziehen. Wie soll denn das bei diesem Sturm zugehen? Ja, wir können vielleicht jetzt nicht so richtig erkennen, wie stark der Sturm war und wie gepeitscht das Schiff war. Aber wenn wir uns versuchen hineinzudenken, muss das sehr schlimm gewesen sein, so dass die Leute sagten, naja, also hier gibt's keine Chance mehr herauszukommen. Aber sie hörten auf dieses Wort des Trostes. Das Schiff geht kaputt. Die Menschen sollen gerettet werden. Das heißt doch besonders in Leidenstagen, wenn der fühlbare Schmerz die Menschen ergreift und niederdrückt und die Seele belastet, dann und die Furcht durchdringt durch den ganzen Menschen, dann ist es schwer, Trostworte anzunehmen, aber wohl dem, der sie doch zulässt. Ich weiß auch von einem Pfarrer, dessen Sohn und Kind getötet wurde, gestorben ist, überfahren wurde. Und ich versuchte ihn zu trösten, dass wir doch eine lebendige Hoffnung haben. Wir glauben doch an den lebendigen Gott, an das ewige Leben. Ach, hören Sie auf, hat er gesagt. Hören Sie auf. Sie kennen das ja gar nicht, dass Sie Ihr Kind verlieren. Das heißt, es war schwer, ihm, dem Pfarrer, Trost zu geben, der eigentlich auch anderen Trost geben sollte. Aber Gott will trösten, mitten hinein in diese schwierige Situation. Der Glaube an das Wort und das Vertrauen zu dem, der Himmel und Erde gemacht hat, hebt uns aber aus jeder Not heraus zum wahren Leben wieder, zum Leben mit Jesus Christus. Jesus sagte auch in Matthäus 21, Vers 21, so ihr Glauben habt und nicht zweifelt, werdet ihr empfangen, was ihr bittet. So ihr Glauben habt. Das heißt ja nicht, dass die Schiffsmannschaft verstand, was Paulus sagt. Äußerlich war alles so wirr und wüst, dass man keine Hoffnung hatte, ans Land zu kommen, sondern mehr sehen konnte, wir gehen unter, alles geht kaputt. Aber der Glaube hebt uns über die Situation und wir sollen empfangen, worum wir bitten. Auch in Matthäus 17, Vers 20 wiederum eine Stelle, so ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, nicht? Die Jünger waren ja da verzweifelt, warum konnten wir denn jetzt den Besessenen nicht befreien und so weiter. So ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, wird euch nichts unmöglich sein. Glaube ist wichtig. Und hier fingen auf dem Schiff die Leute an, doch dem Wort, was Paulus sagte, zu vertrauen und zu glauben. Der Glaube an den, und das sagen wir uns auch, den, der vom Tode auferstanden ist, Jesus Christus, bringt auch immer wieder Frucht in der Missionsarbeit. Selbst in leidvollen Situationen. Paulus bezeugte, dass er Gott angehört und dass er Gott glaubt und dass er Gott dient. Dass er in allen Stücken ein Eigentum dieses lebendigen Gottes ist und dass dadurch die Worte, die er sagen darf, wahr sind. Ich lese uns nochmal die Verse 23 bis 25. Denn diese Nacht trat zu mir der Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene. Und der sprach, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden und siehe, Gott hat dir geschenkt alle, die mit dir fahren. Und da sagt er, weil ich diesem Gott glaube, dem ich gehöre und diene, wird es auch so sein. Ein drittes, durch dieses Zeugnis mitten in der Not bekam Paulus auch Vollmacht zum Handeln. Vollmacht zum Handeln. Erst das Bekenntnis zu Gott, das für uns das Bekenntnis zu Jesus und dann die Vollmacht zum Handeln. Nicht umgekehrt, erst die Vollmacht. Wir müssen uns von ganzem Herzen zu Jesus bekennen, zu ihm, zu seinem Leben und dann schenkt er auch die Vollmacht. In Jeremia 15, Vers 19 spricht Gott ja auch zu Jeremia. So du dich zu mir hältst, dann halte ich mich auch zu dir. Also zuerst du, wenn du dich zu mir hältst, sagt er, dann halte ich mich auch zu dir. Dann kriegst du auch die Vollmacht. Oder wie es Jesus in Johannes 15, Vers 7 sagt, so ihr in mir bleibt, dann werdet ihr Vollmacht haben, zu bitten und zu empfangen, was nötig ist. Wenn ihr in mir bleibt, erst Bekenntnis zum Herrn und dann Vollmacht. Paulus kriegte dann Vollmacht, nachdem er bekannt hat, wem er gehört und auch dabei bleiben will und konnte Anweisungen geben. In der unrevidierten Lutherbibel heißt es dann in Vers 26, wir müssen eine Insel anfahren. Schluss. Anweisung. Er war plötzlich der Chef auf diesem Boot. Nicht mehr der Steuermann, nicht mehr der Hauptmann, nicht mehr die Mannschaft. Wir müssen da anfahren. Vers 31, alle müssen auf dem Schiff bleiben. Ja, er machte die Ansagen, er kriegte die Vollmacht dazu. Alle sollen im Glauben und zur Stärkung essen. Das war eine Ansage und sie sollten das befolgen. Obwohl ja die Schiffsleute aus Furcht vor dem Untergang des Schiffes, so haben wir es gelesen, Vers 29 und 30, fliehen wollten. Sie wollten das Beiboot runterlassen, nicht? Gaben vor, sie wollen vorne am Schiff auch noch die Anker runterlassen, aber man kriegte ja mit und Paulus durch den Heiligen Geist kriegte mit, die wollen abhauen. Die haben Angst, dass sie mit dem Schiff untergehen, ja? blieb Paulus in der Handlungsvollmacht und konnte sagen, die müssen auf dem Schiff bleiben. Alle sollen auf dem Schiff bleiben, sonst kommen wir nicht zum Ziel. Denn er musste nach Rom, das wusste er. Die Reise muss nach Rom gehen. Und da hieben die Kriegsknechte die Stricke ab von dem Schiff, sodass die Besatzung nicht fliehen konnte. Paulus war eigentlich äußerlich gesehen der Gefangene, aber er war der Freie in Christus. Und das ist auch eine Predigt hier aus diesem Wort. Äußerlich war er der Gefangene, der weggeführt werden sollte. Innerlich war er frei in Christus und konnte Ansagen machen gegen alle, die da auf dem Schiff waren. Und das ist auch ein Zeugnis für uns im persönlichen Leben. Wir können äußerlich gedrängt sein, wir können in die Ecke geschoben sein, aber wir kriegen, wenn wir in Christus bleiben, Vollmacht, Ansagen machen zu dürfen, was dran ist, was nötig wäre. So sind alle Kinder Gottes, die im Glauben und im Glaubensgehorsam Jesus gegenüber bleiben, Bevollmächtigte, auch angesichts der feindlichen Übergriffe. Ein viertes, Jesus Christus reicht die Gnadenhand. In den Worten der Entspannung und der Lösung von inneren Ängsten, in diesen Worten, die Paulus geben konnte, ist die Führung Jesu deutlich zu verspüren. Hier trifft ja auch das Wort des Herrn zu aus Matthäus 10, Vers 20. Ihr seid es nicht, die da reden, sondern eures Vaters Geist ist es, der euch durch euch redet. Auch hier auf dem Schiff war es nicht Paulus, der dort redete, sondern Gott führte, er wollte seinen Plan durchführen mit dem Apostel, er sollte doch nach Rom. Da kann doch hier das nicht scheitern auf dem Schiff, ja? Sondern Gott redete durch ihn und machte die richtigen Ansagen. Es ist die Gnadenhand aber auch für alle, die dabei waren. Die sollten das mitgenießen, die sollten mitleben, die sollten eingeladen werden, die sollten hören, hier ist ein lebendiger Gott, dem auch wir uns anvertrauen sollen. Und das bedeutete Trost für sie, diese Worte. Und das bedeutet auch, wenn Gott durch uns redet, Trostworte zur rechten Zeit und am richtigen Platz. In dem Reden und Handeln des Apostels kam also das Reden und das Heilsangebot Gottes in Sündenvergebung zum Leben zum Vorschein. Nehmt die Speise, die euch zur Rettung dient. Das ist ein komischer Satz, ne? Wie es Paulus sagt, esst jetzt was. Das dient euch zur Rettung. Wieso kann man das Essen zur Rettung haben? Hier ist auch ein geistliches Wirken drin. Zum einen, natürlich sollten die ja noch schwimmen. Und wenn man jetzt ganz schwach ist und hat gar nichts gegessen, dann kann man nachher nicht schwimmen. Esst, das dient euch zur Rettung. Aber wenn wir diese geistliche Aussage darin verstehen, dann ist es ja das Brot des Lebens. Esst Jesus Christus. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer mich isst und aufnimmt, der wird leben. Paulus forderte auf, im Glauben an die Errettung zu essen. Sie sollten essen und glauben, dass sie gerettet werden. Ja, esst, ihr werdet gerettet. Aha, das hängt damit zusammen. Seine Worte waren zeugnishaft. So wie bei dem letzten Abendmahl Jesu, also da findet man gerade geistliche Parallelen. Denn Paulus nahm das Brot, dankte Gott vor allen, brach es und fing an zu essen und die anderen waren ermutigt und aßen auch. Es heißt in Matthäus 26, Jesus nahm auch das Brot, dankte, brach's und gab's den Jüngern und sagte gleichsam, ja, esst alle davon, und sie aßen. Hier ist also auch eine geistlich-symbolische Handlung mit integriert. Es ging nicht einfach nur um das Essen schlechthin, sondern um das Zeugnis, was auch später nachher auf der Insel Malta nochmal bestätigt wurde, hier wirkt der lebendige Gott, hier ist nicht nur einfach eine kleine Reise angesagt auf dem Schiff oder in dem Mobil dort in Argentinien, sondern die ganze Reise war begleitet mit der Führung Gottes, mit Wundern Gottes, dass andere das mitkriegten, die Missionare zuerst und die anderen dann auch. Und so wurde die Tür geöffnet, um das Heil in Jesus zu verkündigen. Er nahm das Brot, dankte Gott vor allem, brach es, fing an zu essen, ermutigte, esst auch. Und danach, nachdem sie gegessen hatten, konnten sie das restliche Getreide auch aus dem Schiff werfen. Sie waren getröstet. Und dann sagte auch der Apostel Paulus etwas, was der Herr Jesus sagt im Blick auf die Gläubigen in der Endzeit. Es wird kein Haar von eurem Haupte fallen. In Lukas 21, Vers 18 spricht der Herr von dieser Endzeit, was da alles kommen wird. Aber nicht ein Haar von eurem Haupt soll umkommen. Wir erkennen die geistliche Rede, die hier geführt wurde. Die Leute im Schiff gewannen Glauben und Hoffnung. Sie nahmen die Speise. Die Speise, die zu ihrer Errettung führen sollte. Und ein fünftes, aus Gnaden ist es gerettet, ist ja alles ein Geschenk. Warum wurde uns die Zahl übermittelt, wie viele Leute da drauf waren, dem Schiff? 276. Das ist wunderbar, wenn man das jetzt mal so im Hebräischen versucht nachzuvollziehen, was das ist, dann bedeutet das ja, eine Hinwendung zur Neugeburt. Selbst der letzte Versuch, die Glaubensaussagen des Paulus zu durchbrechen, blieb ja erfolglos. Nämlich, was sollte noch geschehen? Ich komme noch auf die Zahl zurück. Satan wollte ja durch die römischen Soldaten die Gefangenen und in erster Linie natürlich Paulus töten. Der Teufel wollte nicht, dass Paulus nach Rom kommt, vor den Kaiser. Er wollte nicht, dass das Evangelium dort weiter ausgebreitet wird. Sie wollten die Gefangenen töten, um angeblich ihnen die Flucht zu verhindern. Aber hier hat wieder Gott eingegriffen, dass dieser Julius, der Centurio, das nicht zuließ. Durfte nicht getötet werden, der Apostel Paulus. Gottes Reden zum Heil ist in jeder Situation zu hören, wenn man es nur hören will. So wie es auch in dem Psalm 50 steht, Vers 1, Gott, der Herr, der Allmächtige, redet und ruft der Welt vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang, geografisch und auch zeitlich. 276 bedeutet im Hebräischen Ha-Herayon. Und das heißt die Schwangerschaft. Die Schwangerschaft. Entstehung des neuen Lebens. Und die Dauer dieser Schwangerschaft ist in der Regel 276 Tage. Das heißt 9 Monate und 6 Tage nach dem jüdischen Mondkalender. Da hat der Monat ja nur 30 Tage, nie 31 Tage. 276 Tage. Das bedeutet doch, Jesus Christus schafft neues Leben auch unter schwierigen und widrigen Umständen und in hoffnungslosen, aussichtslosen Fällen. Obwohl der große Teil auf dem Schiff ja Sträflinge waren, wurden sie doch aus dem Tod durchwogen zum Leben gerettet. Das Schiff lief auf eine Sandbank und zerbrach, aber die Menschen kamen alle gerettet ans Land. 276, die Schwangerschaft war zu Ende, neues Leben wurde geboren. Wenn wir als Kinder Gottes auch äußeren materiellen Schaden, das können wir daraus lernen, erdulden müssen, wird doch das Werk des Herrn bei denen, die da glauben und Treue halten, niemals aufgehalten. Vielmehr bringen solche Gläubigen Frucht, so wie der Apostel Paulus. Es drehte sich plötzlich alles um die Führung Gottes bei dieser Schiffsfahrt. Paulus kriegte das Sagen, das Bild der Schwangerschaft und der Neugeburt, neues Leben, alle kamen gerettet ans Land, war dort gegeben. Gott stand über allem und kommt zum Ziel. Denn wir werden ja dann auch lesen, dass Paulus tatsächlich in Rom ankam, wo der Herr gesagt hat, da sollst du hin. Aber die Begleiterscheinungen sind immer Predigten, immer Offenbarung des Herrn. So auch unser Alltagsleben, das ist nie neutral, sondern unser Alltagsleben offenbart den Glauben, den wir in uns haben, das Vertrauen zum lebendigen Gott, die Handhabungen, die Worte, das Wesen ist anders, wenn wir mit Jesus leben, als wenn wir in der Welt leben würden. Und das wird gesehen und es lassen sich manche dazu einladen. Vielleicht auch 276, das wünsche ich mir für mich persönlich. Soweit zu diesem Abschnitt der Schiffsfahrt auf dem Weg nach Rom.